Aha.
Hm? 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung.
Herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode von Podcast 42, dem Podcast, der normalerweise von Dodo Schielein und Stefan Dublaski gehostet wird. Mein Name ist Axel Dürkop und ich arbeite seit 2014 für die Hamburg Open Online University, kurz HU. Da die HU in diesem Jahr, also 2025, ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, haben alle HU-Kolleginnen und Kollegen an der TU Hamburg Interviews mit ehemaligen Projektdurchführenden geführt und auf die gemeinsame Zeit zurückgeschaut. Ich habe für diese Podcast-Episode am 1. Oktober 2024 mit Dr. Lars Schmeink gesprochen. Viel Spaß beim Hören.
Ich sitze hier mit Lars, weil wir zusammengearbeitet haben und gerade verreist waren. Wir waren gerade zusammen in Dresden auf einer Konferenz und eigentlich wollten wir schon dort sprechen, aber das war so ein volles Programm, dass wir es dann auf heute verschoben haben. Lars, ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen heute. Und als allererstes wollte ich dich bitten, sag doch mal kurz was zu deiner Person, dass alle, die uns jetzt zuhören, wissen, mit wem sitze ich hier.
Also, mein Name ist Lars Schmeink. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich bin Science-Fiction-Forscher, habe also tatsächlich irgendwie klassische Literatur und Medien studiert und da auch meine Dissertation drin verfasst und habe dann ganz lange an Universitäten gearbeitet, unterrichtet und eben auch geforscht, und zwar hauptsächlich zur Popkultur im Bereich Science-Fiction. Und seit etwa anderthalb Jahren bin ich hinübergewechselt in die Zukunftsforschung. Also das ist so der Schritt raus aus der ganz theoretischen, literarischen Ecke und hin zu einer etwas praktischeren Analyse der Zukunft. In meinem Falle beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo ich am Institut für Systemarchitekturen in der Luftfahrt daran mitarbeite, wie wir hoffentlich im Jahre 2050 klimaneutral fliegen können.
Wow.
Klingt groß.
Ja, es klingt groß. Okay, darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Aber jetzt sag nochmal, auf welcher Konferenz waren wir denn zusammen? Also nicht, dass ich nicht wüsste, aber ich will es natürlich von dir hören.
Ich habe mir extra den Spickzettel rausgelegt. Ja, die Fachtagung hieß offen, kritisch, inspirierend, Museen als aktive Orte der Demokratie.
Genau. Und dort haben wir einen Workshop gegeben, weil wir zusammen ein Projekt gemacht haben. Und zwar schon vor 5 Jahren haben wir damit angefangen, 2019. Wie kam es dazu und was war das für ein Projekt? Magst du das mal erzählen?
Ja, also 2019 haben wir beide uns in einem Kino getroffen sozusagen mit... Also, vielleicht anders angefangen. Wir haben beide damals für die HU gearbeitet, für die Hamburg Open Online University, und zwar du an der TU und ich an der HCU, und haben dann quasi an verschiedenen Projekten, unterschiedlichen Vorarbeiten quasi gearbeitet und haben festgestellt, dass wir eigentlich sehr gemeinsame Interessen haben. Nämlich, dass wir so ein bisschen uns beide die Frage gestellt haben, inwieweit Technologien unsere Zukunft mitbestimmen und wie wir als Gesellschaft uns diesen Technologien nähern müssen. Auf einer philosophischen Ebene, auf einer kulturellen Ebene. Wir kommen da aus unterschiedlichen Disziplinen, aber ich glaube mit einem sehr gemeinsamen Ziel. Und da haben wir zusammengesessen und bei einem Kaffee ein bisschen Bullshit-Bingo gespielt. Was könnte man alles so machen? Und dabei kam raus, dass wir eine Veranstaltung, die ich vorher schon an der TU Harburg gemacht habe, dort so ein bisschen versandet ist, weil Harburg halt südlich der Elbe liegt und das Hamburger Publikum sich weniger dazu bemüht fühlt, nach Harburg zu kommen. Also haben wir gedacht, Berg, Prophet und so, wir tragen das Ganze mal nach Hamburg und haben in dem Abaton-Kino einen ganz wunderbaren Partner gefunden, wo wir das machen konnten. Die Veranstaltung hieß Zukunft, Gesellschaft, Technologie und brachte halt eben Studierende der TU, Studierende der HCU und Studierende aus dem allgemeinen Vorlesungsverzeichnis der Uni Hamburg zusammen mit einer allgemeinen interessierten Öffentlichkeit ins Kino, ins Abaton-Kino direkt am Grindel. Und dort haben wir Filme gezeigt, über neue Technologien. Also wir haben uns zum Beispiel den Film Ex Machina angeguckt und dann über künstliche Intelligenz, Roboter und ähnliches geredet, weil das in dem Film vorkam. Und weil wir nun mal keine Experten sind in diesen Themenbereichen, haben wir uns Hilfe geholt und haben jeweils zwei Experten, ExpertInnen, muss ich sagen, denn es waren, wir haben tatsächlich versucht, darauf zu achten, eingeladen, die mit uns diskutieren und die mit dem Publikum diskutieren. Und daraus haben wir eine Veranstaltung gestrickt, die wiederum auch in der WHO lief. Da gehören noch so ein paar Ebenen zu, aber da können wir ja sicherlich gleich drüber reden.
Ja, genau. Und du hast ja schon gesagt, dass du eigentlich diese Veranstaltung vorher schon in Harburg gemacht hast und sie war auch da. Sie hieß damals Sci-Fi Visions. Mhm. Und der Name sagt es eigentlich schon, wenn man so ein bisschen zugehört hat, was du über deine Profession erzählt hast. Es geht um Visionen mit oder anhand von Science Fiction. So habe ich das immer verstanden. Mhm. Was macht denn das Besondere aus? Warum interessiert dich Science Fiction so und warum eignet sich das für eine Lehrveranstaltung?
Ich finde an der Science Fiction so spannend, weil sie Gedankenräume aufmacht. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir in unserem Alltag so nicht schaffen. Also ich meine, wir leben alle immer irgendwie so ein bisschen mit einer Zukunftsvision. Und wenn es nur ist, irgendwie so, wir treffen uns heute Nachmittag um 16:30 Uhr und in dieser Zukunftsvision irgendwie hat es nicht geregnet und du bist irgendwie freudestrahlend hier reingekommen und nicht pudelnass, aber so war es halt nicht irgendwie. Aber wir leben halt mit so einer Zukunftsvision, immer wieder. Das ist natürlich, je weiter man blickt oder je schwieriger solche Auseinandersetzungen sind, gerade wenn es um Technologien geht, brauchen wir irgendeine Form von Imagination, um uns vorzustellen, wie es wäre, wenn künstliche Intelligenz mit uns zusammenlebt. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen Roboter bei dir zu Hause, der dir hilft, deine Hausarbeit zu machen und ähnliches. Wie würde das sein? Und dieses Wie würde das sein, fällt uns üblicherweise sehr, sehr schwer. So, das ist jetzt nicht irgendetwas, wo du so hundertprozentig weißt irgendwie. Und Science Fiction kann uns dabei helfen, diesen Gedankenraum zu öffnen, uns Inspirationen dafür zu geben und uns zu fragen, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee, wäre es besser, wenn wir das irgendwie regulieren? All diese Fragen, all diese Was-wäre-wenns lassen sich in Science Fiction gut diskutieren. Und das mache ich mit Kulturwissenschaftlern oder mit Studierenden der Kulturwissenschaften oder Medienwissenschaften. Das mache ich aber natürlich auch, und das war der spannende Aspekt an der Sci-Fi Visions, idealerweise mit Leuten, die später solche Technologien entwickeln. Ich wollte, dass Ingenieure später in der Lage sind, die Entscheidungen zu beurteilen, die sie treffen, wenn sie irgendetwas entwickeln. Und dafür war die Idee, irgendwie Science Fiction zu nehmen, um sie darauf hinzuweisen, anzustupsen und zu sagen, wenn ihr später neue Technologien zur künstlichen Intelligenz entwickelt, denkt kurz mal drüber nach, wie man die behandeln sollte, welche Regeln es dafür geben sollte und so weiter. Und das war der Grundgedanke dahinter.
Hat das funktioniert mit den Studierenden?
Ja, ich fand eigentlich schon. Also das Seminar, was ich mit den Studierenden in Harburg hatte, das hat tatsächlich dazu geführt, dass die haben so Hausarbeiten, also Abschlussarbeiten, waren kreativer als eine reine Hausarbeit, aber die mussten sich halt mit einem bestimmten Thema für ihre Zukunft auseinandersetzen und sollten auch einen Rückbezug zu ihrer eigenen Arbeit versuchen zu finden. Und wir haben einige sehr kreative und interessante Arbeiten abgeliefert und sich tatsächlich hinterher die Frage gestellt, ob all das, was sie lernen, auch sein muss, sein soll, wie man damit umgeht. Eine Frage, die sich Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder Elon Musk dringend mal stellen sollten.
Ja, das war das erste WHO-Projekt, also es hieß Sci-Fi Visions. Wir werden das auch verlinken im Kontext dieses Podcasts. Und dann haben wir, hast du ja schon erzählt, haben wir das in den Norden der Hamburgs gezogen und hatten auch wesentlich mehr Zulauf. Die Leute haben 7-mal das Abaton voll gemacht und hatten großes Interesse daran, an unserer Veranstaltung teilzunehmen. Wie würdest du das sehen? Was hat sich da, außer dass die Bude voll war, was hat sich noch verändert in der Auseinandersetzung der Leute untereinander oder auch mit den ExpertInnen, die wir eingeladen hatten? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich fand tatsächlich sehr schön, dass aus diesem Sci-Fi Visions und der Idee, das an der TU zu machen, mit ganz spezifisch so Leuten, die halt eben in diesem Electrical Engineering gearbeitet haben, das war ein sehr kleines Feld, so die Leute waren sich sehr ähnlich. Und ich fand, im Abaton war einfach toll, dass eine so große Öffnung zur Gesamtgesellschaft hin da war. Also wir hatten da nicht nur Leute, die Electrical Engineering oder Mechanical Engineering machen, sondern wir hatten da auch Stadtplaner oder Architekten sitzen. Wir hatten da Menschen aus dem allgemeinen Hamburger Umfeld, die, ich glaube, wir waren in der Altersklasse irgendwo so zwischen 15 und 85 unterwegs und haben 120 sehr, sehr verschiedene Menschen jedes Mal da sitzen gehabt, die sich ja auch teilweise dann durchgetauscht haben. Und das fand ich total schön daran. Das war etwas, das, glaube ich, über das Sci-Fi Visions Konzept hinausging, weil es halt eben frei in die Stadt getragen wurde.
Okay, und diese Studierenden, die werden irgendwann Ingenieurinnen und Ingenieure, arbeiten möglicherweise auch in der Luftfahrt, sind also aus einem klassischen Lernprozess raus. Was können denn gestandene Ingenieurinnen und Ingenieure in verschiedenen Technologiebereichen durch Science Fiction noch lernen? Was ist das für eine Folie, mit der sie da ihre Arbeit reflektieren? Wie geht das?
Sehr spannend, denn tatsächlich findet gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wenn wir hier sitzen und das aufnehmen, der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress an der Uni Hamburg statt, parallel. Und da stelle ich morgen tatsächlich genau diese Frage vor, nämlich wie Science Fiction uns dabei helfen kann, über Zukunftsszenarien in der Luftfahrt nachzudenken. Und ein Problem, das die Luftfahrt in der Entwicklung von neuer Technologien momentan hat, ist, dass es sehr, sehr viele technische Vorgaben, Standards und Anweisungen quasi gibt, wenn man ein Flugzeug entwickelt. Sogenannte Top-Level-Requirements, irgendwie, die an eine Luftfahrt irgendwie gestellt werden. Also so und so viele Passagiere müssen da reinpassen auf so und so viel Länge und so weiter. Und das limitiert, weil diese Vorgaben sind schon im ersten Schritt der Vision vorhanden. Das heißt, die Vision ist von Anfang an in eine Box gepackt. Und da wird gesagt, so Flugzeug ist dieser große Metalltubus und da passt so und so viel rein und das muss so und so fliegen. Da rauszukommen, gerade als Luftfahrtingenieur, ist, glaube ich, unglaublich schwer, weil es halt diese Vorgaben so strikt jedes Mal gibt. Und ohne die Ingenieure jetzt massiv dissen zu wollen, aber wenn du dem Ingenieur sagst, irgendwie, wir brauchen ein besseres Flugzeug, dann ist jeder Ingenieur clever genug zu wissen, ich nehme erstmal das Flugzeug, was ich habe und fange an, das zu verbessern, also sprich Details daran zu machen. Keiner geht los und fängt an, ein Flugzeug von null zu designen. Aber genau das ist es, was wir brauchen, wenn wir in dieses Science-Fiction-Thinking hineinkommen wollen. Wir haben Probleme auf der Welt und Herausforderungen mit dem Klimawandel, die eben sagen, wir brauchen eine völlig neue Perspektive. Und wenn ich das versuche, einem Luftfahrtingenieur zu sagen, dann weiß der nicht, wo er starten soll. Und dafür kann Science Fiction tatsächlich helfen. Und das ist genau das, was ich mit Science Fiction Szenarios auch da irgendwie versuche. Ich versuche, das Denken aufzubrechen, da einfach die Möglichkeiten größer zu sehen.
Von dir habe ich gelernt, dass es an der Arizona State University das großartige Center for Science and the Imagination gibt. Und die machen, habe ich gesehen, Workshops regelmäßig, wo sich Ingenieurinnen und Ingenieure treffen, zum Beispiel mit Science-Fiction-Autorinnen und Autoren. Was kommt dabei raus? Was kann man sich erwarten, wenn die zusammenarbeiten? Schreiben die zusammen Geschichten oder bauen die zusammen Maschinen? Wie kann das in der Luftfahrt funktionieren? Wie kann das mit den Herausforderungen funktionieren, die du gerade beschrieben hast?
Also ich glaube, dass wir dieses Potenzial immer noch ganz stark unterschätzen. Natürlich ist bei so einem Workshop, wenn die zusammentreffen, wird da hinterher jetzt nicht irgendwie auf einmal das endgültige Produkt von irgendwie voll der Revolution und hier ist die Magic Bullet, die wir brauchen. So. Aber was tatsächlich hoffentlich auf Seiten der Ingenieure passiert, ist ein Aufbrechen von starren Mustern oder ein Ignorieren von irgendwelchen Käfigen, die mir vielleicht irgendetwas voraussagen. So. Und das geht so ein bisschen zurück auf die Idee, was Leute in den 30er, 40er oder 50er Jahren gebraucht haben, um in die Raumfahrt zu kommen, um die Idee zu haben, da oben landen zu wollen. Da gab es keine Vorgaben. Es gab nicht irgendjemand, der gesagt hat, wir haben das schon mal gemacht, sondern es brauchte diese Imagination. Und ist eines der schönsten Beispiele, finde ich immer wieder, wenn man darauf hinweisen kann, dass die Raumfahrt nie existiert hätte ohne die Science Fiction. Weil ganz, ganz viele Ideen, wie wir die klassische Raumfahrt angegangen sind, stammen aus Konzepten, wie sie in den 20er Jahren von Thea von Harbou und Fritz Lang irgendwie entwickelt wurden für tatsächlich Filme wie Metropolis und Frau im Mond. Und das ist brillant, finde ich, wenn man das so sieht, irgendwie, wie das weitergeht und wie das inspiriert. Und ich glaube, wenn solche Sachen dabei rauskommen, also einfach nur in den Köpfen der IngenieurInnen eine Veränderung. Und bei den Science-Fiction-AutorInnen ist es dann im Zweifelsfalle so, dass die ihre Geschichten vielleicht noch besser grounden können, noch besser irgendwie anschließen können, das was wäre, wenn, an die Gegebenheiten, die da sind, dass daraus einfach Inspirationen entstehen können. Also ich habe tatsächlich in der Luftfahrt so ein bisschen das Problem, ich habe kaum Geschichten über die Luftfahrt der Zukunft. Die gibt es einfach nicht, weil sich das kaum einer vorstellt, wie es aussieht, wenn ich im Jahre 2050 von Hamburg nach New York möchte. Weiß keiner. Sagt keiner was drüber. Ja, beamen, haha. Ja. Ich meine, wir haben ganz, ganz viele Geschichten über ich fliege ins Weltall, Hyperdrive, bla bla bla. So, die ganzen Sachen, alles da. Ich habe auch irgendwie Geschichten darüber, dass ich mit fliegenden Autos irgendwie durch die Stadt komme. Aber die Idee, von Stadt zu kommen und vielleicht zu fliegen, ist irgendwie immer noch in diesem Konzept stecken geblieben, das wir jetzt haben. Und die Flugzeuge der letzten 60 Jahre haben sich materiell nicht großartig geändert. Ja, die sind alle besser geworden, sicherer geworden, schneller, effizienter. Aber grundsätzlich ist da kein neues Konstrukt, keine neue Idee.
Ich hatte es schon gesagt, ich sitze vor einer ziemlich großen Wand mit vielen Büchern, die auch Science-Fiction-Bücher sind. Was würdest du denn sagen, was steckt in diesen Büchern drin, um den Herausforderungen dieser Zeit zu begegnen? Wenn du jetzt sagen würdest, dieses Buch, das hat mich so geflasht, das ist so voll mit, das hat meine Fantasie so angekurbelt. Welches würdest du auswählen?
Oh, ja. Schwierige Frage, weil es so ein bisschen darauf ankommt, zu welchem Thema, ne? Also hat mich irgendwie voll inspiriert zum Thema X, Y oder Z. So. Wir haben im Abaton unter anderem den Film The Circle gezeigt. Das ist gleichzeitig auch ein Buch von Dave Eggers, das steht da hinten irgendwo. Und in diesem Buch geht es um die Zukunft von Social Media. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Zukunft, die er beschreibt, besonders toll finde, aber als Warnung in den 2010ern geschrieben, irgendwie so, ist das schon ziemlich krass, wie gut er da so bestimmte Sachen getroffen hat. Mein Spezialgebiet ist tatsächlich, oder ein Bereich, in dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, ist der Cyberpunk, der in den 80er Jahren entstanden ist. Und die Bücher von William Gibson der 80er Jahre beschreiben künstliche Intelligenz oder künstliche, im Computer geschaffene Figuren, die unser Entertainment betreiben werden. Also Idorus, die er beschreibt, irgendwie so. Wir sind da, wir haben das. 20 Jahre später irgendwie so. Er beschreibt eine Welt aus Daten, die komplett vernetzt ist und alle Daten parallel sozusagen Entitäten wie Firmen haben, parallele Entitäten in einem Netz, das er beschreibt. Er nennt das Cyberspace, er nennt das Matrix, alles Begriffe, die wir heutzutage komplett verwenden, synonym mit dem Internet. Und das heißt, da ist viel in den 80ern passiert und beschrieben worden, was eine Inspiration war für da, wo wir jetzt sind. Und ich finde diesen Abgleich total interessant. Aber weil ich gerade über deine Schulter gucke, möchte ich zumindest noch einen Shoutout machen, auch an die deutsche Science-Fiction. Denn Science-Fiction muss ja nicht nur Technologien beschreiben, sondern sie kann auch Gesellschaftszustände beschreiben und verändern. Und in den Science-Fiction-Romanen von Judith Vogt, mal mit, mal ohne ihren Ehemann Christian Vogt, entstehen Science-Fiction-Welten, die sehr, sehr divers sind, die gesellschaftlich mit Gender-Normen abgeschlossen haben, die andere Ideen davon haben, wie wir zusammenleben können. Ein Beispiel hinter dir steht Wasteland, wo es darum geht, dass unsere Welt so ein bisschen kaputt gegangen ist und dass irgendwie nur noch so marodierende Banden so à la Mad Max durch die Gegend ziehen. Aber sie beschreibt darin auch eine alternative Community, die komplett in Zusammenarbeit von mehreren Generationen in Gemeinschaft lebend, jeder darf sein, wie er ist. Es gibt irgendwie ein freies Konstrukt von Gender, es gibt ein freies Konstrukt von Neurodiversität, Krankheiten, Disability. Jeder wird für das genommen, was er als Wert mit beiträgt zu der Gesellschaft, irgendwie so einfach, wie er ist oder sie ist, irgendwie so wie they sind, so irgendwie. Das ist, es gibt da einfach all diese Sachen nicht. Und das finde ich eine ganz traumhafte Vorstellung, dass es solche Communities irgendwann geben wird, wo einfach jeder das beiträgt, was er oder sie kann. Und das ist völlig ausreichend für diese Community.
Das finde ich sehr schön, weil du gesagt hast, es geht in Science Fiction nicht immer nur um Technologie, sondern es geht auch um die Gesellschaft. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Ich schaue jetzt auf unseren gemeinsamen Spickzettel auf dem Tisch liegt. Das ist nämlich das Programmheft von dieser Konferenz in Dresden, wo wir waren. Und unsere Session hieß Popkultur als Ideengeber für demokratische Diskurse. Popkultur, würdest du sagen, ist Science Fiction? Science Fiction ist Popkultur?
Nicht synonym. Zur Popkultur gehört schon mehr als nur die Science Fiction, aber die Science Fiction ist definitiv aktuell ein großer Teil unserer Popkultur. Ja. Ja.
Und was hat das mit demokratischen Diskursen zu tun? Also der Titel war ja, ich war ja dabei, wir haben die Session zusammen gemacht, da war nichts gezwungen dran. Die Leute mochten unsere Session. Also es war jetzt nicht abwegig, was wir da eingebracht haben. Aber was ist da so Faust aufs Auge, wenn wir sagen, Science Fiction hat was mit Demokratie vielleicht zu tun?
Also ich glaube, Demokratie lebt davon, dass wir kritisch sind, dass wir Dinge hinterfragen können irgendwie so und dass wir uns auch Meinungen dazu ausbilden. Und das passiert ganz, ganz häufig für ganz, ganz viele Themen bei uns in der Popkultur. Das Beispiel, was ich tatsächlich immer bringe, was mittlerweile vielleicht ein bisschen outdated oder outmoded ist irgendwie so, ist die Tatsache, dass wenn wir über künstliche Intelligenz reden, jedem von uns Skynet einfällt, weil wir alle irgendwann mal als Kinder Terminator geguckt haben und wir alle denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die künstliche Intelligenz übernimmt die Welt und irgendwie, egal wie akkurat dieses Bild vielleicht noch ist, ist es doch eins, was uns mitgeprägt hat in dieser Auseinandersetzung. Wir nehmen Technologien, kaum einer von uns hat eine Möglichkeit gehabt, künstliche Intelligenz live für sich zu erleben, wahrzunehmen, zu testen. Wir stehen da und haben noch nie was Fremdes dieser Art gesehen. Aber wir kennen Geschichten, in denen so etwas Fremdes behandelt wird. Und ich muss das, wenn ich mich mit dieser Art von Fremdheit beschäftige, wenn ich also mich mit künstlicher Intelligenz beschäftige, dann muss ich wahrnehmen, dass diese Art von kultureller Wahrnehmung da ist. Und in dieser kulturellen Wahrnehmung werden wir davor gewarnt, dass da Probleme sein können. Und die Tatsache, dass die ganzen Leute, die momentan OpenAI und Co. nicht auf diese Warnungen gehört haben und nicht sich damit beschäftigt haben, zu sagen, künstliche Intelligenz könnte uns womöglich all unsere Jobs kosten. Künstliche Intelligenz könnte unser Leben komplett disruptiv irgendwie vom Kopf auf den Fuß und ähnlich, nein, andersrum, ne? Vom Fuß auf den Kopf, genau so. Es gibt niemanden, der sich damit beschäftigt hat. Und wenn ich das nochmal auf die Luftfahrt zurückbringen darf, dann ist das ein Riesenproblem, denn wir arbeiten aktuell insbesondere an der Alternative, Wasserstoff als Antrieb zu benutzen. Aber wenn ich das Wort Wasserstoff in Zusammenhang mit Luftfahrt sage, kommt dabei dir was genau in den Kopf?
Ja.
Und dieses Bild eines brennenden, zigarrenförmigen Dings, was auf den Boden kracht und 80 Leben gekostet hat, irgendwie, dieses Bild will niemand haben, wenn er in ein Flugzeug nach Mallorca steigt. Also brauche ich eigentlich irgendwo eine Auseinandersetzung damit, dieses Bild zu verändern, es zu adressieren. Ich kann nicht einfach sagen, ja, wir haben hier Computersimulationen gemacht und technisch gesehen ist das alles total toll. Ne? TU Harburg, technisch geht das, ne? Oder wie war das?
Technisch ist das möglich.
Technisch ist das möglich, genau. Das hilft mir nicht, emotional in diesen Flieger zu steigen und nicht das Bild von der Hindenburg zu haben. Und ja, da fehlt eine Ebene und dafür kann Science Fiction eben auch da sein.
Aha. Wenn du jetzt nochmal ein Who-Projekt machen würdest, rund um dieses Science-Fiction-Thema, was würdest du übernehmen, was würdest du neu machen? Wie sieht das nächste Who-Projekt zu Science-Fiction aus?
Also ich finde die Konstruktion immer noch sehr spannend. Ich glaube, ich würde das gerne noch variabler, noch offener gestalten. Also ich glaube, ich würde versuchen wollen, mehr demokratischen Prozess auch in die Konstruktion des Ganzen einzubinden. Ich würde statt, wir haben glaube ich irgendwie knapp die Hälfte an Studierenden gehabt, ne? Also im 120-Kinosaal hatten wir zwei Seminarklassen sozusagen, a 30 Leute sitzen. Das hat ein bisschen die Durchmischung eingeschränkt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so etwas sehr allgemein einmal anbietet für Studierende, freie Credits für egal welche Studierende, und das aber ergänzt durch zivilgesellschaftliche Gruppen. also Leute einlädt, die sich in bestimmten Vereinen mit Themen auseinandersetzen. Leute einlädt, die Stadtteilgruppen organisieren oder ähnliches. Und sagt irgendwie, kommt ihr mit zur Diskussion dazu? Vielleicht Bürgerdialogsgruppen oder ähnliches. Also um da einfach nochmal das Publikum auch zu erweitern, weil ich hatte so das Gefühl, wir haben so diese mittlere Ebene. Wir hatten die Studierenden und wir hatten die Senior-Studierenden sozusagen und die tatsächlich ein großes Interesse haben. Aber ich glaube, wir haben diese ganze große Mittelebene von 30 bis 60 dazwischen. Die Leute, die arbeiten gehen, Familien großziehen, zu beschäftigt in ihrem Leben sind, um sich viel mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, die haben wir nicht so ganz abgegriffen. Das würde ich, glaube ich, gerne dazu holen. Und ich würde es total spannend finden, auch vorher abzufragen bei solchen Interessensgruppen, welche Themen braucht ihr? Ich meine, ich glaube, wir haben gut kuratiert. Ich glaube, wir hatten einen Themendurchschnitt, der viele Leute sehr angesprochen hat. Und es waren ausgerechnet die Themen, die wir noch ergänzt haben, irgendwie so nach dem Motto, ja, könnten wir auch mal drüber reden, die am meisten Disput gebracht haben oder wo der Konflikt im Raum einfach spürbar war, also Drohnentechnologie. Ich habe gedacht, Drohnen irgendwie so, ja, ist eigentlich ziemlich weit weg für uns. Und da war noch nicht mal irgendwie zu dem Zeitpunkt Ukraine-Krieg und ähnliches, sondern wir reden von 2019. So, Drohnenkrieg war irgendwie die Amerikaner in Afghanistan. Das war irgendwie so das Bild, was wir hatten. Und die Leute waren aber super emotional, intellektuell angetrieben am Diskutieren darüber, dass ich glaube, dass man vielleicht beim Kuratieren manchmal daneben liegt. Und es wäre interessant zu hören und zu sehen, was andere Leute sehen wollen, diskutieren wollen würden.
Aha. Was ist denn deine Vision von Hochschulbildung vor dem Hintergrund von dem, was wir gerade gesprochen haben oder so?
Oh ja, klar. Schmeiß mal so einen Curveball. Hochschulbildung. Also ich glaube, gerade diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Hochschulbildung auch mal raus aus der Hochschule muss. Ich glaube, da passiert was sehr Produktives, wenn wir das schaffen, da wegzukommen. Ich glaube, dass wir sehr in unserem eigenen Saft braten können und das auch gut finden und toll finden. Und Universität sieht sich als so einen sehr eigenen Bereich. Und ich glaube, dass das manchmal helfen würde. Großer Shoutout an die Politik, die das auch mal ganz gut gebrauchen könnte, rauszukommen aus Berlin und dem Bundestag. So, also ich glaube, diese Durchmischung wäre manchmal tatsächlich ganz hilfreich irgendwie so. Aber generell finde ich die Idee auch, den digitalen Raum neu zu denken, anders zu nutzen, irgendwie so, finde ich gut. Das Problem, was wir ganz häufig haben, auch ein Problem, mit dem die WHU immer wieder kämpft, ist die bestehenden Muster von Bildung einfach eins zu eins in den digitalen Raum übertragen zu wollen und zu glauben, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist fehlgeleitet. Ich glaube, man muss tatsächlich den digitalen Raum als solchen erkennen, sehen, was da geht oder nicht geht und dann versuchen, Bildungshorizonte da irgendwie aufzumachen und zu sehen, wo sie entstehen. Ich glaube, man muss sich wirklich angucken, wie digitaler Raum da funktionieren kann. Genauso wie wir im Kino, was auch überhaupt kein Bildungsraum in dem Sinne ursprünglich erstmal ist, so abgesehen von der Tatsache, dass ein Kinofilm mich insgesamt vielleicht für irgendwie kulturell auch weiterbildet, die Art und Weise, wie dieses Kino aufgebaut war. Also wir hatten, du hast ja wie in einem Hörsaal auch so die Leute in Reihen nach oben so wegsitzen irgendwie so, aber sie sitzen eben nicht wie in einem Hörsaal auf so einem Holzblockel und haben irgendwas zum Schreiben vor sich, sondern die loungen da und sind ganz entspannt, waren vorher im Dunkeln. Und in dem Moment, wo das Licht angeht und vorne auf der Bühne zwei Menschen stehen und wir auf einmal reden sollen, das hat Barrieren, aber es hat auch so einen Moment von was, wie hinterher über den Film diskutiert. Ich meine, das machen wir alle. Wir gehen ins Kino mit unseren Freunden, wir haben ein Bierchen getrunken, wir haben Popcorn gefuttert und dann reden wir über die Filme. Und wir reden doch da ganz anders über die Filme und über die Themen, als wir es in einem Seminarsaal tun. Und das ist aber auch was super Produktives. Und ich hoffe, dass wir das schaffen können, in der Bildung auch vielleicht solche Momente zu nutzen und in allem irgendwo die Bildung zu sehen. Kommt jetzt wieder das Humboldtsche Ideal in mir durch, dass
Da bin ich dabei.
Dass wir alles als uns weiterbildend sehen.
Siehst du eine Chance, dass Science Fiction in irgendeiner Weise helfen kann, aus diesen Kästen, mit denen wir Universität und Hochschule denken, auszubrechen? Gibt es die Bücher, gibt es die Lektüre, an der man sich inspirieren kann, mit der man sich inspirieren kann, um Hochschule neu zu denken, wenn wir mal Science Fiction auch anwenden auf das Bildungssystem?
Interessant. Ich schreibe tatsächlich gerade auf Einladung für eine politische Heftreihe einen Artikel, ein Essay über genau diese Frage. Und ich glaube, ja, die Antwort ist ja. Auch da wieder immer mit dem kleinen Caveat sozusagen, also mit der Einmerkung, dass natürlich viel in der Science Fiction auch eine Warnung irgendwie sein soll. Also da werden bestimmte Dinge überzogen. Da hinten hinter dir steht ein Buch von M.T. Anderson, das heißt Feed, das eben die Welt zeigt, wenn wir alle kontinuierlich online sind und alles nur noch online passiert. Und ein interessanter und wirklich auch ganz gut gemachter Aspekt daran ist, dass diese Schüler, das ist ein Jugendbuch, alle online zur Schule gehen. Die gehen nicht mehr irgendwo physisch hin, sondern die klinken sich ein und gehen in eine Online-Schule und lernen da Dinge. Kritisch daran ist, dass die alle corporate gesponsert sind und ganz viel Geld von irgendwie Firmen kriegen, also dementsprechend hauptsächlich Konsum lernen. Das ist jetzt sehr problematisch, aber das ist zumindest so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, diese Herausforderung, die neue Gesellschaft ist super online, also kann man auch bestimmte Bereiche dahin verlegen. Will nicht sagen, dass das alles immer nur gut ist, aber ein Roman, der mir tatsächlich dazu einfällt, ist von Neal Stephenson, The Diamond Age. Dort entwickelt, das ist so eine steampunkig angelehnte Welt, die irgendwo so zwischen Science-Fiction und Fantasy läuft. Und dort entwickelt ein Ingenieur für seine, weil er ist so beschäftigt und hat so wenig Zeit und er merkt, seine Tochter beim Großwerden hat immer wieder Fragen an ihn, die er in dem Moment erklären können möchte, wo er auch weiterführend Lectures halten möchte. Er möchte, dass sie wirklich die in der Lage ist, neugierige Kinder haben 1000 Fragen und meistens hast du nach der dritten keinen Bock mehr zu antworten. Und er überlegt sich, ja, es wäre ja total toll, wenn sie jede Frage auch beantwortet bekommen könnte. Und er entwickelt ein Buch, das über künstliche Intelligenz und über eine Schauspielerin, die dafür angestellt wird, die sozusagen, weil ist halt nicht die Art von Science Fiction, sondern da wird sozusagen so eine Projektion reingesetzt von einer Schauspielerin, deren Stimme das dann ist, die das in Konversation genau das tut, diesem Kind alles zu vermitteln, was dieses Kind wissen will. Also wieder der Humboldtsche Gedanke, dass wir in uns drin schon nach Bildung streben, dass wir jeder von uns an einem anderen Punkt anfängt und dass jeder von uns ganz andere Fragen haben würde. Und deswegen darf Lehre und Lehren niemals etwas sein, wo ich ein Curriculum erstelle und sage, so muss es sein, sondern es muss individuell aus dem Individuum heraus der Moment sein zu sagen, das interessiert mich, dazu will ich mehr wissen. Und diesen Schritt immer wieder weiter gehen zu können, das macht dieses Buch für sie in diesem Roman. Da sind ganz, ganz viele tolle Ideen drin, von denen ich glaube, dass sie wirklich das Bildungssystem verändern könnten, wenn wir es schaffen, künstliche Intelligenz, digitale Technologien so einzusetzen, dass jedes Kind individuell in der Lage ist, den eigenen Lernpfad zu bestimmen. Und wir wegkommen von einem, du musst aber X, Y und Z gelernt haben.
Ich frage dich nochmal, was war dein Highlight bei der Arbeit in der HU? Was hast du sehr genossen dort?
Ich fand es unglaublich schön, dass da das Potenzial war, wirklich mal was Neues zu denken und zu machen. Gerade am Anfang, als wir noch nicht so richtig eingegroovt waren, irgendwie so, gab es immer mal die Möglichkeit, einen wirklich, wirklich schrägen Pitch zu machen und zu sagen, ich habe da so eine Idee, können wir nicht. Ich glaube, auf eine andere Art und Weise wäre sowas wie Sci-Fi Visions oder eben unser Projekt im Arbeiton gar nicht irgendwie möglich gewesen, wenn da irgendwie ein ganz klares Regelformat irgendwie vorgegeben ist. Und ich glaube, das war eigentlich eine Stärke am Anfang, dass wir mit Inhalten experimentieren konnten. Und das war schön. Ich finde es schade, wenn das zu sehr eigentlich einreguliert wird. So. Das ist, glaube ich, so das, was mich irgendwie wirklich erfreut hat. Und dass es Hu heißt und Spiele hat, irgendwie so, ist halt einfach etwas, was man scherzhaft dann mitnimmt und weiß, dass es... ich glaube, ich habe noch irgendwelche Beutel irgendwie drauf mit irgendwelchen Hu-Wortspielen.
Auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann gebe ich dir noch einen. Ja, du hast noch welche. Okay, Lars, das hat mich sehr gefreut. Du hast aber das letzte Wort irgendwie, wenn du noch irgendwas loswerden willst, was die, die uns bis jetzt zugehört haben, noch wissen müssen, von dir oder überhaupt, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Schaut mehr Science Fiction und hört mehr auf die Geisteswissenschaften. Immer eine gute Idee.
Super, das kommt auf die nächste Tasche. Ich danke dir vielmals.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Oh.